und Bren und Rickon und Mutter, sogar Sansa. Ich werde sie küssen und sie wie eine richtige Dame um Verzeihung bitten. Das wird ihr gefallen.«
Durch den Klatsch auf dem Hof erfuhr sie auch von den 3 Dutzend Gefangenen im Turm der Angst, die während einer Schlacht am grünen Arm des Trident gemacht worden waren. Die meisten durften sich in der Burg frei bewegen, nachdem sie geschworen hatten, nicht zu fliehen. »Sie haben geschworen, nicht zu fliehen«, dachte Arya, »aber nicht, mir nicht bei der Flucht zu helfen.« Die Gefangenen aßen an ihrem eigenen Tisch in der Halle der 100 Kamine und waren oft auf dem Hof zu sehen. 4 Brüder übten sich jeden Tag im Kampf, fochten mit Stangen und Holzschilden im Fließsteinhof. 3 von ihnen waren die Freys vom Kreuzweg, der 4. ihr Bastardbruder. Sie waren jedoch nur kurze Zeit da. Eines Morgens trafen 2 weitere Brüder unter dem Banner des Waffenstillstands ein und brachten Truhen mit Gold, um die Ritter auszuzahlen, die sie gefangen genommen hatten. Die 6 Freys ritten gemeinsam zum Tor hinaus. Niemand zahlte das Lösegeld für die Nordmannen. Ein fetter kleiner Lord triebe sich immer in der Küche herum, erzählte heiße Pastete ihr, und sei auf kleine Häppchen aus. Sein Schnurrbart war so buschig, dass er den ganzen Mund bedeckte, und seine Mantelschnalle war ein Dreizack aus Silber und Saphiren. Er gehörte Lord Tywin, der grimmige, bärtige junge Mann hingegen, der so gern auf den Wehrgängen spazieren ging und einen schwarzen Mantel mit weißen Sonnen trug, war von einem hinterwäldlerischen Ritter gefangen genommen worden, der an ihm Geld verdienen wollte. Sansa hätte gewusst, wer er und auch der Fette waren, doch Arya hatte sich nie viel aus Titeln und Wappen gemacht. Wann immer Septa Mordane sich über die Geschichte dieses oder jenes Hauses ausgelassen hatte, hatte sie nur verträumt aus dem Fenster geschaut und das Ende der Stunde herbeigesehnt. Allerdings erinnerte sie sich an Lord Kerwin. Seine Ländereien lagen nahe bei Winterfell, deshalb hatten er und sein Sohn Clay sie oft besucht. Doch wie das Schicksal es wollte, war er der einzige Gefangene, der sich nie blicken ließ. Er lag in einer Zelle des Turms im Bett und erholte sich von einer Verletzung. Tagelang überlegte Arya, wie sie sich an den Türwachen vorbeistehlen könnte. Wenn er sie erkannte, wäre er durch seine Ehre verpflichtet, ihr zu helfen. Ein Lord würde bestimmt Gold haben, das hatten sie alle. Vielleicht würde er ein paar von Lord Tywins eigenen Söldner bestechen, um sie nach River Run zu bringen. Vater hatte immer gesagt, für genügend Gold würden die meisten Söldner selbst ihre Mutter verkaufen. Dann erblickte sie eines Morgens 3 Frauen in den grauen Roben der schweigenden Schwestern. Sie luden gerade einen Leichnam auf ihren Wagen. Der Tote war in einen Umhang aus feinster Seide gehüllt, der das Wappen der Streitaxt trug. Auf ihre Frage hin, wer das sei, erklärte einer der Wachen ihr, »Lord Kerwin sei gestorben.« Die Worte trafen sie wie ein Tritt in den Bauch. »Er hätte dir sowieso nicht helfen können«, dachte sie, während die Schwestern den Wagen durch das Tor zogen. »Er hätte dir nicht helfen können, du dumme Maus.« Danach hieß es wieder schrubben und umherhuschen und an Türen lauschen. »Bald werde Lord Tywin nach River Run marschieren«, hörte sie, »oder er werde in südlicher Richtung nach Highgarden aufbrechen, was niemand erwartete. Nein, er müsse King's Landing verteidigen, denn Stannis stelle die größte Bedrohung dar. Er habe Gregor Clegane und Vargo Hoth ausgeschickt, um Roose Bolton zu vernichten und so die Gefahr in seinem Rücken zu bannen. Er habe Raben zur Eyrie geschickt, weil er Lady Lysa Arryn ehelichen wolle und auf diese Weise das grüne Tal zu gewinnen gedenke. Er habe 1 Tonne Silber gekauft, aus dem magische Schwerter geschmiedet werden sollten, mit denen er die Waage der Starks niedermetzeln wolle. Nein, er habe Lady Stark vorgeschlagen, Frieden zu schließen, und der Königsmörder werde bald freigelassen. Obwohl den ganzen Tag Raben eintrafen und abflogen, verbrachte Lord Tywin seine Zeit überwiegend hinter verschlossenen Türen beim Kriegsrat. Arya erhaschte manchmal einen Blick auf ihn, doch stets nur aus der Ferne, Einmal ging er in Begleitung von drei Maestern und des dicken Gefangenen mit dem buschigen Schnurrbart auf der Mauer entlang. Ein andermal ritt er mit seinen Gefolgsleuten hinaus, um die Lager zu inspizieren, doch meist stand er in einem Bogen der überdachten Galerie und beobachtete die Männer im Hof bei den Waffenübungen. Er stand einfach da und hielt die Hände über dem goldenen Heft seines Langschwerts gefaltet. Man sagte, Lord Tywin liebe Gold über alles, er scheiße sogar Gold, hörte sie einen knappen Scherzen. Der Lannister sah kräftig aus für einen alten Mann, seine goldenen Barthaare waren borstig, sein Kopf kahl. Etwas in seinem Gesicht erinnerte Arya an ihren Vater, obwohl die beiden sich ansonsten überhaupt nicht ähnelten. »Er hat das Gesicht eines Lords, das ist alles«, redete sie sich ein. Ihre hohe Mutter hatte einmal zu Vater gesagt, er solle sein Lordgesicht aufsetzen und sich um irgendeine Angelegenheit kümmern. Vater hatte darüber gelacht. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Lord Tywin jemals über etwas lachte. Eines Nachmittags, während sie wartete, bis sie an der Reihe war, Wasser aus dem Brunnen zu holen, hörte sie die Angeln des Osttores knarren. Eine Gruppe Reiter ritt im Schritt unter dem Fallgitter hindurch. Als sie den Manticore auf dem Schild ihres Anführers entdeckte, erfüllte sie schlagartig brennender Hass. Im Tageslicht wirkte Sir Armory Lodge weniger furchteinflößend als bei Fackelschein, trotzdem hatte er die Schweinsäuglein, an die sie sich erinnerte. Eine der Frauen erzählte, er und seine Männer seien um den ganzen See geritten, um Beric Dondarrion zu jagen und Aufrührer zu erschlagen. »Wir waren keine Aufrührer«, dachte Arya. »Wir waren die Nachtwache, und die Nachtwache ergreift keine Partei.« Jedenfalls hatte sich die Zahl der Soldaten verringert, und viele waren verletzt. »Hoffentlich eitern ihre Wunden, hoffentlich krepieren sie alle.« Dann sah sie die drei am Ende der Kolonne. Rorge hatte einen schwarzen Halbhelm aufgesetzt, dessen Nasenschutz kaum erkennen ließ, dass er keine Nase mehr besaß. Beißer ritt schwerfällig neben ihm auf einem Schlachtross, das unter seinem Gewicht zusammenzubrechen drohte. Halbverheilte Brandwunden bedeckten seinen Körper und machten ihn noch hässlicher. Doch Jaqen H'ghar lächelte wie immer. Seine Kleidung war zerlumpt und dreckig,